Willkommen zum FAZ-Bücher-Podcast von der Frankfurter Buchmesse. Und am FAZ-Stand zu Gast ist die Autorin Jackie Thome mit ihrem Buch Brüder. Brüder war auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und handelt von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Brüdern mit einer Kindheit in der DDR, mit einem Aufwachsen in der BRD in Berlin und in London. Und was diese beiden Brüder gemeinsam haben, ist ein afrikanischer Vater. Und Julia Enke wird Jackie Thome zu diesem Buch befragen.
Ich werde jetzt einfach hoffen, dass sie gleich kommt. Also sie hat mir eine SMS geschrieben. Und inzwischen kurz schon mal was über den Roman von Jackie Thome erzählen. Dieser Roman hat mich tatsächlich total erstaunt. Er heißt Brüder. Sie haben vielleicht viel auch über ihn gelesen jetzt, weil er eben nominiert war. Und ich glaube, Jackie Thome ist jetzt wirklich von einem blauen Sofa zum nächsten Sofa unterwegs und tritt überall auf. Es ist noch gar nicht so lange her, als in der deutschen Literaturkritik immer gefragt wurde, wann der sogenannte Wenderoman erscheinen würde, der große deutsche Wenderoman. Immer wieder wurde das gefragt. Und es erschienen auch einige Romane über die deutsche Frage, also von Lutz Seiler oder von Clemens Meyer. Es erschien dann irgendwann Uwe Tellkamp und irgendwie waren alle froh, sich auf diesen Roman Der Turm einigen zu können. Ich habe schon mal angefangen, über den Roman zu erzählen. Begrüßen Sie mit mir Jackie Thome. Ich rede mal weiter, ja. Als ich Jackie Thomes Roman angefangen habe zu lesen, dachte ich, das ist eigentlich toll, weil im Grunde genommen ist es auch so ein Epos, ein Roman über unglaublich viele Fragen, die über Deutschland gehen, über Hautfarbe gehen, aber auch über die Techno-Szene der 90er, Familien, eine Familiengeschichte auch. Und trotzdem hat es eben nicht dieses Pathos von Der Turm oder kommt überhaupt nicht daher mit dieser Geste, ich bin ein Epos über die deutsche Frage. Und das ist das unglaublich Charmante an diesem Buch, dass es eigentlich ein Epos ist und all diese Fragen verhandelt, aber mit einer, wie ich finde, extrem kunstvollen und bezaubernden Leichtigkeit und einem Humor, den wir jetzt mit Jackie Thome erleben. Jetzt, wir kennen uns aus Berlin, deshalb duzen wir uns. Du warst nominiert für diesen Buchpreis. Jetzt wüsste ich gerne, wie ist das jetzt diese Woche, diese Wochen? Ich glaube, du bist von einem Literaturhaus zum nächsten gereist in ganz Deutschland. Vielleicht kannst du kurz schildern, wie man das so erlebt und was das mit einem macht.
Also das erste ist ja die Longlist und damit ist man in diesem Spiel und freut sich natürlich und hält den Ball aber noch enorm flach. Also man freut sich, dass man unter den wahnsinnig vielen Büchern, die ständig veröffentlicht werden, unter den 20 sind, die so beachtet werden. Und dann geht es an diese Shortlist, mit der man im besten Fall schon mal nicht rechnet. Man muss sich ja immer so ein bisschen psychologisch absichern. Und dann ist man nur noch zu sechst. Und dann geht es los.
Und lernt man sich dann auch kennen untereinander? Also ja. Reist man als Team durch Deutschland, so als Sechser-Team?
Also man hat diese Veranstaltungen, in der die Autoren aufgeteilt werden. Und man hat eine große Longlist-Veranstaltung hier in Frankfurt. Und dann sitzt man mit diesen Leuten so sehr in einem Boot. Und wenn man Glück hat wie ich, dann mag man die auch alle total gerne. Und man sitzt auch in einem Boot, weil man vorher, bevor diese Öffentlichkeit losging, diese Einsamkeit auch hatte. Ja, also die haben alle einen Roman geschrieben und deshalb weiß man, was der andere jeweils hinter sich hat. Und deshalb, dadurch, dass man nicht mehr gegeneinander antritt, sondern dass eine Juryentscheidung ist, hat man diesen Druck nicht, den ein Sportler hat, der nochmal am Schluss jemanden anderen besiegen muss. Das haben wir ja nicht, sondern wir sitzen dann einfach nur da und unterhalten uns über unseren Stress. Und über die Spekulationen natürlich auch, die es dann gibt.
Und blickt man blickst du jetzt anders auf den Literaturbetrieb? Also hat das deine Wahrnehmung verändert? Man muss sagen, du bist ja extrem freundlich besprochen. Also du hast von der Kritik ganz tolle, also völlig zu Recht natürlich ganz tolle Kritiken bekommen. Das ging nicht allen Autoren so auf der Shortlist. Also insofern war das schon mal keine negative Erfahrung für dich. Aber trotzdem, die Wahrnehmung, ändert das irgendwas? Auch vielleicht für die Zukunft, fürs nächste Buch?
Ich hab mich wahnsinnig gefreut über die positiven Reaktionen auf das Buch. Das kann man im Vorhinein nicht abschätzen, überhaupt nicht. Und weil ich wahnsinnig gut bin in Worst-Case-Szenarien aufstellen, wusste ich auch, was man kritisieren könnte. Zum Beispiel mein sanfter Umgang mit Rassismus, obwohl ich das Buch ja nicht geschrieben habe, um jetzt rauszukommen, sondern ich habe das einfach so geschrieben, mit der Frage, wann, wenn es fertig ist, wird es fertig. Und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, waren Leute außerhalb des Literaturbetriebs, weil die kommen dann so ein bisschen später, wenn sie es nämlich wirklich gelesen haben. Und die mochten das so gerne. Das heißt, ich hatte dieses positive Privatfeedback und habe mich natürlich extrem gefreut, als das anfing, dass das Buch verstanden wurde. Weil ganz am Anfang zu Veröffentlichung ging es nur darum, dass politisch ins Jetzt einzuordnen. Da wurde das nicht genug als Roman und Fiktion und Erzählung gesehen, sondern als etwas, das gerade journalistisch passt natürlich. Über Rassismus, über 30 Jahre Mauerfall und so weiter. Ich verstehe natürlich diese Einordnung total, aber ich musste viel mehr über Sachen sprechen, die nicht direkt mit dem Buch zu tun haben, sondern die gerade in der Luft liegen.
Vielleicht muss man dazu sagen, worum es geht. Es geht um zwei Brüder, die heißen Mick und Gabriel und wissen zunächst aber gar nichts voneinander und haben aber denselben Vater, der zurückgegangen ist, nachdem er Medizin studiert hat in der DDR, in den Senegal.
Ja.
Was mit dem Vater passiert, muss man irgendwie in der Rede über das Buch natürlich offen lassen, weil es passiert natürlich auch was. Aber es geht um diese getrennt voneinander aufwachsenden Halbbrüder, weil dieser Vater, bevor er Deutschland wieder verließ, zwei Söhne zurückgelassen hat, die von unterschiedlichen Frauen, einen in Berlin und einen in Leipzig. Der erste Teil des Buches schildert die Geschichte von Mick, der eher ein unkontrollierter auch Raver ist in den 90er Jahren. Und der zweite, die Geschichte von Gabriel, der eigentlich das Gegenteil ist. Hast du das so konzipiert eigentlich vorab, als so eine Art Versuchsanordnung, weil im Grunde genommen geht es ja um zwei Jungen, die unter den ähnlichen Bedingungen, eigentlich fast ähnlichen Bedingungen geboren werden und die deren Geschichte aber völlig anders verläuft. War das so ein bisschen so, ich gucke mal, was aus denen wird?
Ja, das war's und das ist natürlich auch ein Generationenroman und was ich damit machen konnte, also die Chance, die ich hatte, war, ich nehme dieses Aussehen, das ja auch mein Aussehen ist und zeige aber, wie wenig damit zu tun hat eigentlich. Leute wie ich werden ganz schnell in eine Gruppe eingeordnet. Das kann auch positiv sein, das muss nicht immer ausgrenzen oder negativ sein. Aber man hat das Gefühl, diese Leute haben alle so viel gemeinsam. Die haben aber eigentlich nur gemeinsam, dass sie ein gemischtes Paar als Eltern haben. Und wie unterschiedlich die sind, das ist eher so eine Zeitgeist- und Generationengeschichte. Ich habe mich gefragt, das ist ja auch so das Motto des Buches, wie wir zu den Menschen werden, die wir in der Mitte unseres Lebens sind. Das hätte ich jetzt mit 30 oder Ende 20 so nicht schreiben können. Und habe die Frage gestellt, was führt uns dahin, wann werden diese Entscheidungen gefällt, ob wir zum Beispiel eine Familie gründen, ob wir uns beruflich früh festlegen oder nicht, ob wir für welchen Lebensweg und welches Lebensmodell man sich entscheidet, indem man ja dann mit Mitte 40 oft so ein bisschen festsitzt und sich fragt, wie bin ich eigentlich hierher gekommen?
Bei Mick spielen die 90er Jahre eine große Rolle. Das ist ja auch ein Thema dieses ersten Teils des Buches. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, die meinte, das war die Leiterin des Jüdischen Museums, die meinte, dass dieser Identitätsdiskurs, dass das wieder so eine Rolle spielt, wie sehr sie das auch nerven würde und dass sie schon so eine Art Backlash wahrnimmt. Und die 90er Jahre sind hier auch in diesem Roman eigentlich, weil bei Brüder denkt man auch ein bisschen, alle Menschen werden Brüder. Brüder, darum geht's nicht, aber es geht schon um die Gleichheit in den 90er Jahren auf dem Dancefloor. Ja, also da gab es wirklich also unter den Ravern sozusagen keine Unterschiede. Und würdest du rückblickend auch sagen, weil ich glaube, du warst selber auch in dieser Szene unterwegs, dass dort die Gleichheit oder die Freiheit eines jeden, seine Individualität zu leben, ohne immer zu befragt zu werden, wer bist du, wo kommst du her, dass die größer war und dass sich das verändert hat?
Also ich glaube, dass die Leute, die gerade in dieser Lebensphase noch sind, das immer noch so empfinden. Aber ich persönlich habe, und deshalb, wie gesagt, er hat seine 20er in den 90ern, wie auch ich. Und ich hatte in meinem Leben immer das Gefühl, dass mein Dasein als Exot immer weniger wird. Also, dass die Leute mich auch immer weniger als was Besonderes angucken, sondern dass die Leute sich immer mehr daran gewöhnen, dass jeder so oder so aussehen kann, das oder das leben kann. Es geht auch nicht nur um Herkunft, es geht auch um andere Sachen wie schwul sein zum Beispiel. Und in den 90ern hatte man tatsächlich das Lebensgefühl, und später stellte sich raus, dass es aber nur immer ein, es sind nie alle Menschen, es sind nur die Menschen, die mich da umgeben haben, dass wir ganz viele dieser Fragen und Unterscheidungen hinter uns lassen. Und als ich dann geschrieben habe, weil die Generation der Mütter ist ja eigentlich die Generation der 68er, also Ende der 40er oder ein bisschen jünger, Ende der 40er, Anfang der 50er geboren. In den 70ern hatten die Leute diese Aufbruchstimmung auch schon, diese Stimmung, das Verknöcherte und Reaktionäre hinter sich zu lassen. Und dann gibt es immer wieder diesen Backlash und dann sieht man, man hat Fortschritte gemacht, aber man hat sich trotz allem wahrscheinlich in so einer Blase befunden.
Es gibt, also es wäre ja falsch zu sagen, dass es um diese Themen von Rassismus, Identität, aber auch Ost- und Westdeutsche Identität und Konflikte nicht geht. Es geht schon um die, und ich finde aber so, also mir hat so gut gefallen, dass es eigentlich um diese Dinge so geht, wie man es eigentlich gerade nicht erwartet. Also die Geschichten werden, also zum Beispiel gibt es in der Erzählung dieses Mick eine Szene, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo er zieht mit seiner Freundin, die aus Hannover kommt und aus einer höhere Tochter, stellt man sich so ein bisschen vor, zieht er nach Pankow. Also die will unbedingt nach Pankow ziehen, und an einer Trinkhalle kommt er vorbei joggend, also der Mick mit Kopfhörern im Ohr, Kapuze auf, glaube ich, und hört hinter sich Gegröle, und das sind dann so Nazis, würde man denken, man beim Lesen sofort Nazis, sind es auch, heben den Arm, beschimpfen ihn, und von hinten, er joggt aber weiter, will das nicht wahrnehmen und kriegt dann von hinten so einen Stoß schlägt den, weil er sehr Kampfsport erprobt ist, aber sofort nieder, was auch schon mal lustig ist, und erkennt dann aber in dem, den er niedergeschlagen hat, einen alten Klassenkameraden, und er geht aus dieser Begegnung hervor, so dass er verbucht, das war eine Begegnung mit einem alten Klassenkameraden und ich bin hier nicht das Opfer einer rassistischen Tat gewesen. Er will das irgendwie nicht so kategorisieren, und man stutzt beim Lesen, weil man natürlich so die ganze Zeit denkt, das geht in eine andere Richtung, und ich habe mich halt gefragt, ob es dir auch bei den Erzählen dieser Szenen darum ging, zu sagen, es ist nicht so, wie man immer denkt, sondern es ist auch immer noch mal anders oder noch mal komplizierter. Und ob das bei vielen Szenen, die du erzählst, eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ich wollte das nicht als schwarz-weiß abbilden. Das stimmt. Ich freue mich auch, wenn Leute das sehen und verstehen. Das hat mir auch heute im Hotel jemand beim Frühstück gesagt, weil ich habe mich darum bemüht, nicht immer die erste Vermutung zu bestätigen. Weil wenn ich mit Leuten privat rede, fiel mir dann auf, das war auch gar nicht böse gemeint, aber wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich bin im Osten groß geworden, dann haben die sofort ein Bild. Dann haben die sofort ein Bild, und das ist wahnsinnig fest zementiert, indem ich dann der Außenseiter, und das war ganz schlimm, und ich muss wahnsinnig froh sein, dass das vorbei ist. So ist es aber nicht. Der Osten hat genervt, aber die Leute nicht. So kann man es auch sehen. Und ich wollte diese Erlebnisse, die haben, subtiler abbilden, was man so denkt, was einem so begegnet. Das können Kleinigkeiten sein und Gedanken. Das ist nicht ein Leben, das voller Angriffe ist, sondern auch voller Fragen, wie jedes Leben. Also er fragt sich zum Beispiel, er ist mit 15 von Ost nach West-Berlin gegangen und er fragt sich, als er diesen Typen begegnet, was ist eigentlich aus den anderen geworden? Ist da so viel unterwegs, so viel Blödes passiert, dass die jetzt alle so drauf sind? Als wir Kinder waren, haben wir uns super verstanden. Das ist eine Frage, die er hat. Oder er sitzt im Flugzeug und liest ein Buch von Gabriel Garcia Marquez, Nabo der Neger, und macht sich Gedanken über die Verwendung des Negers und auch die Darstellung des Negers im Buch des Nobelpreisträgers. Das sind so die Fragen, die der hat. Und die sind immer da. Aber es ist nicht eine Geschichte von Tätern und Opfern.
Vielleicht kannst du noch was zu der anderen Figur sagen, Gabriel. Also es ist ganz interessant, es geht die erste Hälfte um Mick und dann die zweite Hälfte um den anderen Bruder. Und lustigerweise erwartet man, dass es dann nochmal in die Vergangenheit zurückgeht und nochmal so eine Kindheitsgeschichte erzählt wird. Und der Trick des Buches ist aber, es geht weiter. Also der Mick ist sozusagen, da wird die Kindheitsgeschichte erzählt und bei Gabriel ist es dann sozusagen die Erwachsenengeschichte. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was ist das für ein Typ?
Das ist ein Typ, der mich sehr interessiert hat, weil er so konsequent ist, weil er so pragmatisch ist und weil er schon sehr früh wusste, was er will. Und der blendet das Verspielte und Emotionale, was Mick hat, der ja davon lebt, dass man ihn mag und der die anderen Leute zurücklebt, blendet der komplett aus. Das ist so ein Mensch, der von Natur aus so eine Betriebsamkeit und so eine Effizienz hat, die ich zum Beispiel gar nicht habe. Deshalb hat er mich interessiert. Und weil er charakterlich dann doch ein Stück weiter weg von mir ist, brauchte ich, und weil er auch ein Mensch ist, der keine Lust hat, sich selbst zu analysieren, brauchte ich noch eine Erzählstimme, das ist seine Frau Fleur, die analytischer an diesen Mann rangeht.
Du hast schon gesagt, du bist im Osten aufgewachsen, in Leipzig aufgewachsen und bist dann 1990 nach Berlin gegangen. Und es ist tatsächlich so, dass du deinen Vater sehr spät kennengelernt hast, nämlich 2014, glaube ich. Ist das richtig?
Ich war 42, ja.
Und,
ich muss rechnen, wie alt ich bin.
Und natürlich gibt es, also kann man ja jetzt nicht verleugnen, autobiografische Momente in diesem Buch. Du erzählst aber von zwei Männern. Also war es wichtig, sozusagen auch dieses lieber von Männern zu erzählen? Das hast du in deinem ersten Buch, Momente der Klarheit, ja auch schon gemacht, die männliche Perspektive gewählt zum Teil. Wie ist das? Hat man schon so ein Bedürfnis? Das ist ja sozusagen auch deine Geschichte auf irgendeine Weise, dass man schon denkt, ich will diese Geschichte erzählen, aber ich muss sie von mir weit wegrücken, um so viel wie möglich anderes auch noch da hineinzupacken, damit es tatsächlich ist es ja auf diese Weise so eine universelle Geschichte geworden. Deshalb ist es ja auch so groß. Und ist es dann gut, wenn man das Geschlecht wechselt, wenn man zwei Brüder draus macht, wenn man, also was sind das auch so Techniken, um das von einem wegzurücken?
Auf jeden Fall. Also ich hatte, wie gesagt, bei dem ersten Buch Spaß mit den Männerfiguren und habe so gutes Feedback bekommen und auch, wie gesagt, Spaß gehabt beim Schreiben. Ich dachte, das mache ich weiter. Und ich lerne dadurch was und ich schaue mit so einer Art Therapeutenblick auf die drauf. Ich bewerte die nicht, ich höre mir an, was die zu erzählen haben, dann verstehe ich sie noch besser. Und ich habe dann die zweite Fliege mit der Klappe, die ich natürlich schlagen konnte, das stimmt, war die, zu sagen, es ist nicht ein Deckmäntelchen, um meine Biografie und meine Halbschwester da noch reinzupacken und da nicht drüber reden zu müssen, sondern ich konnte durch diese Männer mich mit den Männern meiner Generation auseinandersetzen und mit meinem biografischen Wissen so fiktional arbeiten, dass es ein fiktionaler Roman geworden ist und nicht eigentlich ein Memoir, das als Roman bezeichnet wird.
Und die anderen, ich habe das am Anfang gesagt, dass es ja so viele so Bücher über die deutsche Frage gibt und gibt es auch so eine Art Abgrenzung literarisch gesehen, dass du immer dachtest, ja, das so will ich nicht sein. Ich will es, also weil diese Leichtigkeit des Buchs ist besonders, ist die eher intuitiv entstanden oder auch so aus einer Ablehnung heraus, dass du denkst, ich will nicht bedeutsam daherkommen. Ja, also und auf diese Weise kann man ja sehr viel Bedeutung erzeugen. Ja, also das ist sozusagen so diese indirekte Wirkung dieses Buchs. Man kann ein Epos schreiben, indem man ein Gegenepos schreibt. Ja, also so. Und ich habe mich gefragt, ob das auch so ein bisschen so eine Ablehnung einer anderen Literatur ist oder gar nicht so sehr.
Also ich habe ja, wenn man jetzt nur die Themen des Buches nimmt, dann könnte sich das ja unglaublich problematisch anhören, ne? Und diese Vermutungsbestätigung, die ich eben auch privat immer machen muss, die will ich nicht. Also es ist nicht so, dass ich gegen was angeschrieben habe, sondern ich habe meine Sprache genommen. Und dadurch, dass das ein langer Weg ist, die ich begleite, und dadurch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir hier doch alle in einer sehr komfortablen Situation leben, ne? Das hat das natürlich streckenweise eine Leichtigkeit. Also so eine Jugend in Berlin hat eine Leichtigkeit, auch wenn der eine das Land verlässt. Oder die Entscheidung, ich mache jetzt meinen Master in London, das ist alles, das hat ja schon was Privilegiertes. Dadurch kommt diese Leichtigkeit und dieses Bedeutungsschwangere, das mag ich per se nicht. Also ich bin nicht ein Deuter der DDR zum Beispiel. Ich wollte mich nie wirklich über die DDR äußern oder sagen, ich bin jetzt der Chronist, ich erzähle euch das jetzt. Jetzt dachte ich aber, das ist ein anderer Blickwinkel, den ich da einnehmen kann. Und dadurch, dass es dieses Land nicht mehr gibt, bleiben ja nur noch Fragmente, so Schlaglichter. Und so wird das eingeordnet. Und dann sieht für manche Leute dieses Land aus wie ein Film von Andreas Dresen. Ich habe dieses Land aber ganz anders in Erinnerung, und das konnte ich da jetzt reinmachen. Und auch diese Geschichte, wie schlimm ist es, nicht weiß im Osten zu sein, der konnte ich meine Sprache und meine Erfahrungen geben.
Vielen Dank, Jackie Tommy. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Zuhören.
Ja, Entschuldigung nochmal, ne? Tut mir wirklich leid.